Schön, dass wir zusammen sein können heute und uns von unserem Herrn stärken lassen können durch sein Wort, sein Leben empfangen durch sein Wort. Unser Schwerpunkt ist heute, dass wir darüber sprechen wollen, um das Thema herum, was ist eine Taufe im Heiligen Geist? Aber nicht nur über den Vorgang und wie wir dazu kommen, dass wir im Heiligen Geist getauft werden, sondern ich habe es stark auf dem Herzen, uns aus Gottes Wort zu ermutigen, dass wir Freude darüber empfangen, was uns Jesus durch den Heiligen Geist gegeben hat, indem er den Heiligen Geist in uns wohnen lässt, was das für eine Kraft in unserem Leben ist, welchen Segen wir durch Jesus dafür, durch den Heiligen Geist in unserem Leben haben. Ich denke, die meisten von uns haben den Heiligen Geist empfangen irgendwann in ihrem Leben. Für mich einfach mal so zum Feedback, wer ist sich sicher, dass er den Heiligen Geist empfangen hat? Wer ist sich sicher, dass er den Heiligen Geist empfangen hat? Also so gut wie alle? Okay. Das habe ich mir auch so gedacht. Darum wird der Schwerpunkt heute weniger darauf liegen, euch überzeugen zu wollen, den Heiligen Geist irgendwie zu begehren, sondern ich denke, dass wir zum einen eine Grundlage im Wort Gottes legen, was die Taufe im Heiligen Geist ist, und zum anderen einfach drüber nachsinnen aus Gottes Wort über die Person des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wenn wir das tun, werden wir ermutigt und bekommen Freude und werden in unserem Glauben gestärkt und aufgebaut. Und wer von euch würde sich zutrauen, jemanden zur vollständigen neuen Geburt zu führen? Stellt euch mal vor, es stellt jemand die Frage, und das wird in Zukunft zunehmend der Fall sein, dass wir die Frage gestellt bekommen. Was muss ich denn jetzt tun, damit ich Christ wäre? Wie wäre ich denn ein Christ? Und dann sind wir gefragt, dass wir vom Wort Gottes her erklären können und offenbaren können, wie jemand zur neuen Geburt kommt. Wir müssen Geburtshelfer sein können. Wir müssen da echt Ahnung davon haben. Und das ist so meine Hauptmotivation, doch auch in den Details über die Taufe im Heiligen Geist zu sprechen, dass wir einfach darin feststehen, dass wir jemanden vom Wort Gottes her erklären können, was ist denn eine neue Geburt, was ist die Taufe im Heiligen Geist. Und also jeder muss dazu auch in der Lage sein, jedes Kind Gottes muss in der Lage sein, Geburtshelfer zu sein. Ja? Wenn jemand fragt, was muss ich da tun, darf man nicht rumeiern. Muss man wirklich eine Offenbarung vom Heiligen Geist aus Gottes Wort in uns haben darüber. Und zwar, das Thema über den Heiligen Geist heute, und ich hoffe auch sehr vom Heiligen Geist aus, schließt den Komplex, was ist eine neue Geburt, ab in unserem E-Kurs. Weil wir ja aus der Bibel wissen, im Johannes 3, diese Nachtaktion, wie hieß der da nachts heimlich zu Jesus gekommen ist? Der Nikodemus, genau. Und der war von den Fischern am See Genezareth, ne? Nee, war er nicht. Der war von den Pharisäern, die es ganz genau wussten. Und dieser kam heimlich in der Nacht zu Jesus und sprach: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also, richtiges Lob, ne? Jesus wird von den Pharisäern gelobt. Wow, die sonst immer so gegen ihn waren. Ganz stark. Es sieht recht nach Versöhnung aus zwischen Jesus und den Pharisäern. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ein bisschen taktvoller hätte Jesus doch schon sein können, oder? Was meint ihr? Aber ich glaube, Jesus hat einfach diesen Vorgang, gelobt zu werden und das mit Höflichkeit zu erwidern, übersprungen und ist zu dem Thema gekommen, wo sein Herz dafür gebrannt hat. Denn ich glaube, er hat den Nikodemus und die Pharisäer trotz all dieser Religiosität als Menschen geliebt. Es gibt auch eine andere Situation, wo jemand nicht Jesus nachfolgen wollte, und Jesus war traurig darüber, weil die, die das so genau wissen und wussten aus den Propheten, ihn nicht erkannt haben. Jedenfalls geht Jesus gleich an den Kern der Sache und sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also er kann es weder wahrnehmen, dass man damit was anfangen kann, und er wird auch niemals hineinkommen. Das Reich Gottes sehen bedeutet beides. Ich kann mit Gottes Reich was anfangen, ich habe in mir ein Zeugnis davon, was das Reich Gottes ist, und ich gehöre dazu. Die beiden Aspekte hat das. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Also speziell auch auf die Pharisäer bezogen, die meinten, zu Gottes Reich zu gehören. Wundere dich nicht, dass ich zu dir sage, ihr Pharisäer, in Klammern, müsst von Neuem geboren werden. Also die Grundfrage, wie können wir von Neuem geboren werden? Die neue Geburt ist nicht ein Wechsel der Uniform, in der wir unserem Herrscher dienen. Wir wechseln einfach den Herrschaftsbereich und das zeigen wir an, dass wir unsere Uniform wechseln. Das heißt, wir passen unser Verhalten der neuen Obrigkeit an. Wir wechseln von Stammtisch zu Gottesdienst. Das heißt, wir wechseln von blöde Sprüche zu Hände heben. Das ist nicht die neue Geburt. Das ist hoffentlich eine Folge der neuen Geburt. Aber das ist nicht die neue Geburt an sich. Also wir wechseln nicht die Uniform, in der wir dienen, sondern wir werden zu einer neuen Schöpfung. Eine neue Geburt ist eine neue Schöpfung. Und wenn es nicht eine neue Schöpfung ist, ist es keine neue Geburt. Weil einfach unser natürlicher Mensch nicht durch eine andere Uniform zu einem anderen Menschen wird. Oft ist es ja so, ne? Beamte sind Kraft ihrer Uniform in ihrem Amt. Merkt man besonders an Grenzen, wo der Zoll noch heftig kontrolliert etc. Die Uniform macht den Menschen. Aber so ist es nicht bei Gott. Unser Uniform, unser frommes Verhalten oder auch nicht frommes Verhalten macht nicht den Menschen. Unsere Verhaltensänderung muss eine Folge sein davon, dass wir eine veränderte Schöpfung in unserem Herzen sind. Sonst macht das alles keinen Sinn. Deswegen sagt Jesus zu einem Pharisäer, du musst von Neuem geboren werden. Auch wenn du alles Äußere und alles, was von Gottes Wort Recht und Gesetz ist, perfekt und vorbildlich tust. Weil der natürliche alte Mensch kann nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Unsere Natur, solange sie nicht neu geboren ist, ist nicht kompatibel mit Gottes Reich. Man könnte sich eben, wie ich sage, vom Stammtisch zum Gottesdienst das äußere Verhalten ändern. Dennoch ist ein Mensch, wenn er nicht im Herzen von Neuem geboren ist, nicht kompatibel mit Gottes Reich. Das ist, glaube ich, auch wenn wir auf Leute stoßen oder mit Leuten Kontakt haben, die auf der Suche nach dem Herrn sind. Die Sünde an sich ist, ein alter Mensch zu sein. Wir sind einfach in einer sündigen Schöpfung geboren. Und wenn jemand sagt, na, aber ich habe doch kein was zu Leide getan, ich war auch immer eine ehrliche Haut und ich habe auch niemanden bewusst übers Ohr gehauen, bis auf die ganz prokleen Sachen, die jeder macht. Und umgebracht habe ich sowieso keinen. Und ansonsten bin ich ein ehrbarer Bürger. Und es gibt so Leute, die sind auch wirklich so. Da müssen wir klar sein, dass die Sünde darin besteht, dass wir nicht von Neuem geboren sind. Dass unser alter Mensch lebt, dass wir nach den Gesetzmäßigkeiten von dem alten Menschen leben und nicht nach dem Neugeschaffenen von Gott. So, also das ist wichtig an dieser Stelle. Dann steht, ein neuer Mensch wird geboren aus Wasser und Geist. So sagt es Jesus. Und aus Wasser, das ist der ganze Komplex Umkehr, Buße und Wassertaufe. Dieser Themenkomplex ist symbolisiert durch aus Wasser geboren. Das ist ein Prozess, der vom Heiligen Geist angeschoben wird, aber maßgeblich von unseren Entscheidungen bestimmt wird. Wir kehren um, weil wir uns dazu entscheiden, und wir lassen uns taufen, weil wir uns dazu entscheiden, dass unser alter Mensch mit Jesus gestorben sein soll. Dieser Bereich aus Wasser geboren ist maßgeblich von unseren Entscheidungen abhängig auch. Geht natürlich nicht, ohne dass ihn der Heilige Geist anstößt. Das ist klar, ohne dass uns der Heilige Geist überführt. Aber doch sind es Entscheidungen, die wir treffen. Und dann, aus Geist geboren, heißt, der Heilige Geist und damit Gott selbst nimmt in uns Wohnung. Wir bekommen seine genetische Information, sein Wesen nimmt in uns Gestalt an. Ich bin da manchmal ein bisschen, mir hilft das manchmal so ein bisschen zu vergleichen. Das Erbgut bestimmt, wie ein Mensch ist. Rein physisch, rein körperlich wird das durchs Erbgut bestimmt. Und so betrifft es auch unsere geistliche Person. Solange wir mit dem Erbgut der Sünde leben, die durch Adam in die Welt gekommen ist, sind wir genetisch tot. Sind wir von unserem geistlich-genetischen Code her Sünder, sind wir Tote. Und es braucht eine neue Schöpfung in uns, einen neuen genetischen Code. Und den bekommen wir durch den Heiligen Geist. Dadurch werden wir lebendig. Indem wir den Heiligen Geist empfangen, werden wir zu lebendigen neuen Schöpfungen. Ohne den Heiligen Geist ist eine neue Geburt nicht vollständig. Ohne dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, haben wir zwar die alte Prägung abgelegt, haben aber noch keine neue. Das ist ein Zwischenzustand zwischen alt und neu. Ich weiß, dass das nicht alles theologisch hinten und vorne wasserdicht ist, aber es ist für mich eine Hilfe zu erklären, wie ich es vom Herzen wahrnehme. Also wir leben mit der inneren Programmierung auf Tod und Sünde, solange wir nicht von Jesus erlöst sind. Wenn wir neu geboren sind, haben wir eine innere Programmierung zum Leben, und zwar hier und auch ewig. Und ihr kennt das ja, dass der Engel zu Maria sagt, dass der Heilige Geist in ihr das Kind zeugen wird. Versteht ihr, der Heilige Geist erzeugt das Wachstum des Sohnes Gottes, ist derjenige, der der Vermittler war, vom Sohn Gottes im Himmel zum Sohn Gottes als Mensch auf der Erde. Das hat der Heilige Geist gewirkt. Und so wirkt der Heilige Geist in uns auch das Leben von Jesus. So wirkt der Heilige Geist in uns göttliches Leben. So, also wir haben drei Bestandteile der neuen Geburt. Das ist der erste Bereich Umkehr und Buße. Das ist die Grundlage für alles, was neue Geburt heißt. Und wir haben eine Bestätigung der Umkehr bzw. Buße durch die Wassertaufe, indem wir das auch öffentlich bestätigen, dass wir mit Jesus gestorben sind, mit all dem, was dazugehört, was die Wassertaufe für uns bedeutet. Und wir haben eine zweite Bestätigung, vom Himmel her, von Gott, durch die Taufe im Heiligen Geist. Das Auferstehungsleben von Gott fängt in uns Gestalt anzunehmen. Also die Grundlage ist eine Umkehr zu Jesus, eine Erklärung, Herr, ich will nicht mehr nach meinem Plan leben. Darauf folgt eine Bestätigung auf meiner Ebene irgendwo, indem ich mich taufen lasse und mit Jesus gestorben erkläre. Und es gibt den zweiten Bereich, von oben her, von Gott her werde ich im Heiligen Geist getauft. Und diese drei Bestandteile machen eine neue Geburt aus. Die Basis dafür ist es drang ihnen durchs Herz. Darauf folgte Umkehr und Buße. Ohne diese Basis kann es weder eine Wassertaufe noch eine Geistestaufe geben. Also ohne Umkehr und Buße und die Erklärung, Jesus, du sollst Herr sein in meinem Leben. Und zwar nicht nur, dass ich das jetzt mal so sage, sondern dass es Tatsache mein Herzenswunsch ist. Das ist die Voraussetzung sowohl für die Wassertaufe als auch für die Geistestaufe. Danach, ob zuerst die Geistestaufe kommt oder die Wassertaufe kommt, ist nicht mehr 100% voneinander abhängig. Wir kennen im Wort Gottes beide Varianten. Wir kennen das, lese ich nachher vor, dass die Leute erst den Heiligen Geist empfangen haben und der Heilige Geist für diejenigen, die gepredigt haben, das Zeugnis war, dass sie Buße getan haben müssen, also konnten sie auch getauft werden. Und der üblichere Weg war, auf die Buße folgte die Taufe und danach auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Lass uns mal im 1. Johannes 5 den Vers 3 aufschlagen. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ich habe gesucht, denn drei sind es, die da bezeugen: der Geist, das Wasser und das Blut. Das steht schon irgendwo dort. 5
Vers 7.
Genau, das habe ich mir falsch aufgeschrieben. Genau. Dieser ist es, schon mal ab Vers 6, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist, das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. Dann im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 23 und 24. Wieder vorblättern. Da spricht Jesus, Johannes Evangelium im Kapitel 4, Abvers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also um überhaupt mit unserem Vater, mit unserem himmlischen Vater in Gemeinschaft leben zu können, sind wir darauf angewiesen, dass der Heilige Geist in uns ist. Ich glaube, das wissen wir, ne? Aber es ist wichtig, wenn wir mit Leuten auch in Berührung kommen. Es gibt vielleicht so viele Ideen, wie man ins Reich Gottes kommen könnte. Wir müssen da richtig in unserem Herzen da einfach klar sein. Es gehört als erstes ist eine Umkehr, eine Bankrotterklärung für das eigenwillige Leben. Die zweite Aktion ist, dass durch eine Taufe zu bestätigen, zu befestigen und den alten Menschen für tot zu erklären. Und die dritte Aktion ist, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und man kann nichts davon weglassen, wenn man möchte, dass jemand von Neuem geboren ist. Also möchte ich euch total Mut machen. Da gibt's die mitunter plausibelsten Erklärungen mit Gottes Wort. Das ist bei mir ausnahmsweise, das stimmt schon, im Allgemeinen stimmt das schon, aber bei mir ausnahmsweise ist das gerade anders. Da möchte ich euch Mut machen, lasst euch da nicht drauf ein. Weil wir wollen doch, dass Jesus Gemeinde baut. Wir wollen doch, dass er in seiner Gemeinde wohnen und leben kann. Also lasst uns das doch so tun, wie er das auch möchte. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, ist er auch nicht in der Lage, in einer Gemeinde zu leben. Ehrlich, das wird nicht. Das kann jemand eine Zeit lang mitgehen und auch das auch genießen und auch ein Stück Freundschaft genießen und zu Veranstaltungen eine Zeit lang mitkommen. Das ist auch gut so, ist auch richtig so. Aber dann braucht es den Punkt, wo derjenige eine Entscheidung geführt werden muss. Wo das sich entscheidet, kommst du weiter mit? Das heißt, du wirst von Neuem geboren und wenn du das nicht willst, dann trennen sich unsere Wege wieder, was die Gemeinde anbetrifft. Dann kannst du zu mir gerne zum Kaffee trinken kommen und wir können zusammen am Auto schrauben oder was weiß ich, was man so in seiner Freizeit und Freundschaft tut. Aber eine Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft ist mit jemand, der nicht von Neuem geboren ist, nicht möglich. Und das klingt so fürs Erste so, dass man meint, niemand würde auf die Idee kommen wollen, da so Gemeinde zu leben mit Leuten, die nicht von Neuem geboren sind. Und die Tatsache ist, dass das Land auf, Land ab Gemeinden zu weiß nicht wie viel Prozent aus Leuten bestehen, die nicht von Neuem geboren sind. Das ist eine Tatsache. Leider. Aber wir wissen ja aus Gottes Wort, wie es der Herr will, und wir können das ja alles anders machen. Also meine Motivation ist dafür, ein ganz sicheres Fundament zu legen, dass wir, wenn wir herausgefordert sind, Leute anzuleiten und zu prägen, da ganz fest in Gottes Wort gegründet sind, dass wir da nicht in Unsicherheiten kommen, wenn jemand mit erstaunlich plausiblen Worten uns erklären kann, dass das bei ihm anders ist. Wirklich, das geht, man denkt es manchmal gar nicht, aber das geht. Und da können wir trotzdem ruhig bleiben und sagen, du, komm, hier gibt's noch viel mehr, du betrügst dich selbst. Es gibt das echte Leben, es gibt die wirkliche neue Geburt. Komm, das will ich dir erklären. Und dann fordern wir ihn heraus, Buße zu tun, dann fordern wir ihn heraus, sich taufen zu lassen. Dann fordern wir ihn heraus, den Heiligen Geist anzunehmen und zu empfangen. Und er wird sich riesig freuen. Wirklich. Darum geht's doch, dass wir ein Leben Jesu haben, dass wir nicht eine Religion leben aus menschlichen Ressourcen heraus. Das will doch keiner. möchte mit euch mal im Alten Testament was lesen und daraufhin dann in der Apostelgeschichte 2. Könnt ihr schon mal einen Finger reintun in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4 und 17 bis 18 auf diese Seite. Da mal einen Finger drin lassen. Und dann ins Alte Testament zu Joel. Prophet Joel in Kapitel 2. Klar, das heißt ja auch Intensivkurs. Finger drinnen lassen und weiterblättern, damit es dann nachher schneller geht. Prophet Joel, der ist nach dem Hosea und vor dem Amos. Prophet Joel, Kapitel 2. Joel, Kapitel 2, habt ihr alle gefunden, Joel? Warte noch einen kleinen Moment. Weil das wichtig ist, dass wir sehen können, wie stimmig Gottes Wort ist, soll uns ermutigen. Deswegen habe ich das mal so zusammengehängt. Joel, Kapitel 2. Joel, Kapitel 2, Vers 12. Bis 12 und 13 und danach Joel Kapitel 3 ab Vers 1. Das lese ich jetzt nacheinander. Joel 2 ab Vers 12. Doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Nochmal. Doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Jetzt Joel 3 ab Vers 1. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen 2 ab Vers 12, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Und Kapitel 3 ab Vers 1. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Also auch dort im Alten Testament hat der Heilige Geist Offenbarung gegeben über diesen Zusammenhang zwischen Umkehr zum Herrn und dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Lasst uns da auch nicht unsicher werden, wenn jemand das irgendwie meint, anders zu sehen. Es kommt die Umkehr zum Herrn und danach kommt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Erst kommt das Leben unter Jesu Herrschaft geben. Wie sollte er, Jesus, den Heiligen Geist jemand geben, der ihm selbst nicht untergeordnet leben will? Wie sollte Gott selbst in jemand Wohnung nehmen können, wenn derjenige ihm nicht gehört? Das geht nicht und das wird Gott niemals tun. Also, die Reihenfolge ist, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider, das heißt, kehrt um mit eurer Herzensmotivation, mit eurer inneren Herzenseinstellung, mit eurer inneren Haltung und nicht, indem ihr Äußerlichkeiten, mögen sie noch so eindrucksvoll sein, tut. Kleider zerreißen ist recht eindrucksvoll, oder? Es schindet Eindruck. Aber Gott sagt, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Schindet keinen Eindruck. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Joel 3, Vers 1 und 2. Jetzt hat sich das gelohnt, einen Finger drin zu lassen. Jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen verteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es war einfach eine Explosion der Herrlichkeit Gottes, die dort stattgefunden hat. Es war nicht nur im Geist wahrnehmbar, sogar physisch, mit Sturm, und sogar, es war Elektrizität, es war Flammen, es war einfach. Selbst die physische, natürliche Welt musste reagieren bei dieser Ausgießung des Heiligen Geistes. Erschienen ihnen Flammen, die sich auf sie verteilt Zungen wie von Feuer setzten. Ich finde, das muss eine gigantisch herrliche, spannende Atmosphäre gewesen sein, als der Heilige Geist dort gekommen ist, und sie waren einfach nur baff. Sie haben einfach nur gesagt, oh, was ist das jetzt? Und sie konnten plötzlich in anderen Sprachen reden. Zum Teil in den Sprachen der Leute, die ringsum waren, die dort zugegen waren, um das Pfingstfest zu feiern. Und sie fingen an zu reden, was der Heilige Geist ihnen gegeben hat, in aller totalen kindlichen Freiheit. Sie wussten ja echt nicht, was sie sagen, stellt euch mal vor. Und sie hatten aber ein Feedback bekommen, ey, ich verstehe dich. Und derjenige, der gesprochen hat, hat sicherlich nicht die Sprache deuten können, die er sprach. Aber sein Zuhörer war plötzlich vom Heiligen Geist betroffen und berührt. Und das hat natürlich gewaltig Aufsehen erregt, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, dass da eine Explosion von Gottes Herrlichkeit und Kraft plötzlich freigesetzt worden ist, dass viele, da steht im Apostelgeschichte 2, Vers 12, sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Was geht hier ab? Was ist hier los? Und andere haben gespottet, sie sind betrunken. Und dann, nach einer kurzen Besinnungsminute, stand Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages. Das hat damals noch als Begründung gereicht, dass man nicht betrunken sein kann, ne? sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Petrus hat erkannt, das ist es, was der Joel vorhergesagt hat. Dass, wenn wir unsere Herzen zerreißen und umkehren vor unserem Herrn, und sie hatten ja wirklich auch waren Jesus gehorsam, haben auf die Verheißung des Heiligen Geistes gewartet, die 120, die da zusammengekommen sind, waren nicht nur die engsten Jünger von Jesus, waren eine ganze Runde mehr, die da sich regelmäßig getroffen haben, weil Jesus gesagt hat, kommt zusammen und wartet auf das, was ich euch versprochen habe, auf den Heiligen Geist. Und die Leute waren bereit in ihrem Herzen, der Heilige Geist kam in sie. Und dann steht hier, denn diese sind nicht betrunken, wie er meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und jetzt zitiert Petrus Joel, und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichter haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Das Zitat geht noch weiter. Petrus erkannte, das jetzt ist der historische Moment, von dem der Prophet hunderte Jahre zuvor vom Heiligen Geist angeleitet prophezeit hat. Da können wir sehen, wie in sich stimmig Gottes Wort ist. So, und jetzt wissen wir, dass Petrus relativ schnell zu dem Thema Buße gekommen ist. Warum? Weil er den Propheten Joel kannte. Er wusste, dass der Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch für die anderen eine Umkehr vorausgehen muss. Deswegen hat er über die Umkehr gepredigt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2 im Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das heißt, diese Bestätigung der Worte Jesu, dass er sie mit dem Heiligen Geist erfüllen wird, und das Erlebnis, diese Verbindung damit, hat sie umso gewisser gemacht, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Daraufhin hat Petrus kühn gepredigt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Diese historische Frage, die wir alle in unserem Leben einmal stellen müssen oder stellen mussten. Oh, Hilfe. Hilfe. Also diese Frage, die wir alle in unserem Leben einmal stellen mussten: Was soll ich jetzt tun, Herr? Und Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also er wusste, wenn sie Buße tun, sie empfangen den Heiligen Geist genauso wie wir jetzt eben. Das war einfach klar, weil das von Gott versprochen war. Schon bei Joel und mit dieser Kühnheit und diesem Zeugnis vom Heiligen Geist, den sie jetzt selbst in sich hatten, konnten sie das so klar und so kühn lehren. So. Also, das ging jetzt um den Komplex. Eine Taufe im Heiligen Geist folgt auf Buße und Umkehr. Jetzt ein paar Gedanken dazu, warum wir denn von einer Taufe, und wir wissen, das Wort Taufe heißt Eintauchung, im Heiligen Geist sprechen, als ein eigenständiger Bestandteil der neuen Geburt. Ist das nicht etwas, was automatisch sowieso irgendwie auf eine nicht erklärbare Weise geschieht, wenn ich sage, Jesus, du sollst Herr in meinem Leben sein? Das ist eine gute Frage, ne? Das kann geschehen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist kein Automatismus ist, der irgendwie auf eine Weise, die man nicht genauer bezeichnen kann, geschieht und man hinterher eigentlich auch nirgendwo festmachen kann, ob man denn wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Kennt ihr das? Dass es so die Meinung gibt, ja, von dem Heiligen Geist erfüllt, na, bestimmt, na klar. Bei meiner Bekehrung bin ich vom Heiligen Geist erfüllt worden. Oder Leute aus anderen Traditionen, ja, ich bin ja getauft und da ist ja da automatisch der Heilige Geist mitgekommen. Nochmal um den Heiligen Geist bitten, wieso? Was, in Sprachen beten? Naja, das können manche machen, da gibt es die Charismatiker, die machen das so und ich glaube halt anders und ich habe auch so den Heiligen Geist. Es gibt dafür viel, viel, viel Zeug. Aber was nicht aus Gottes Wort kommt. Lasst uns mal jetzt zusammen aufschlagen Matthäus 3, den Vers 11. Oder wer was anderes aufschlagen möchte, wer das schneller findet, Markus 1, Vers 7. Ich lese mal aus Matthäus 3, Vers 11. Markus 1, Vers 7 berichtet von der gleichen Geschichte. Der letzte Prophet des alten Bundes, Johannes der Täufer, ist hier in Aktion und er predigt die Umkehr zu Jesus, die Umkehr zu Gott. Jesus war als Sohn Gottes noch nicht offenbar gewesen oder gerade drüber her offenbar zu werden. So, Matthäus 3, ab Vers 11. Der Prophet Johannes spricht zu den Pharisäern: Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, oder im Wasser zur Buße, zur Umkehr. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit oder in Heiligem Geist und Feuer taufen oder eintauchen. Also daher, durch die Offenbarung von dem Prophet Johannes, wissen wir, dass das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ein Eingetauchtwerden in den Heiligen Geist ist. Was aber eben nicht mit Wasser im sichtbaren Bereich stattfindet, sondern von Gott her, quasi wie von oben her, im unsichtbaren Bereich stattfindet, aber eine mit der Wassertaufe gleichzusetzende Realität ist. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. So, und wenn Johannes das so sagt, als ein Prophet Gottes, vom Heiligen Geist geleitet, dann ist das so. Dann sprechen wir berechtigt von einer Taufe oder Eintauchung im Heiligen Geist. Jetzt haben wir gleich noch eine Frage mit beantwortet. Wer tauft im Heiligen Geist? Eins, zwei, drei. Jesus. Genau. Jesus tauft im Heiligen Geist. Jetzt lasst uns mal gucken. In Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Jetzt spricht Jesus selbst. Kurz bevor er zum Vater aufgenommen wurde, wo er jetzt noch ist, uns hier zuhört, dabei ist, aus seinem Reich, in seinem Reich. Und als er mit ihnen versammelt war, bevor er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Oder in einer wirklicheren Übersetzungsmöglichkeit, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet in Heiligem Geist getauft werden, in nicht vielen Tagen. Oder nach nicht vielen Tagen. Also Jesus selbst bezeichnet das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist mit dem Wort Eintauchung, Taufe. Das heißt, völlig durchtränkt werden. Genauso wie man unter Wasser, völlig unter Wasser ist und ringsherum nass ist, so ist eine Taufe im Heiligen Geist ein Durchdrängtwerden mit dem Heiligen Geist. Die gesamte Persönlichkeit wird vom Heiligen Geist durchdrängt. Deswegen bezeichnet der Heilige Geist selbst diesen Vorgang als eine Taufe. Da hineingetaucht werden, ein völlig damit eins gemacht werden. So, und jetzt möchte ich euch noch ein letztes Wort vorlesen. Im Römerbrief, in Kapitel 8, ab von Vers 6 bis 11. Das hatten wir ja auch schon. Im Römerbrief steht auch viel über die Wassertaufe. Jetzt wollen wir mal über die Taufe im Heiligen Geist im Römerbrief lesen. Einfach als eine Bekräftigung aus Gottes Wort, dass die Taufe im Heiligen Geist ein notwendiger Bestandteil der Wiedergeburt ist und ein entscheidender Bestandteil der neuen Geburt ist, ohne die es keine neue Geburt geben würde, ohne den es keine neue Geburt geben würde. Im Römerbrief, im Kapitel 8, ab Vers 6. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So steht es in Gottes Wort. Also, ohne den Heiligen Geist in uns gehören wir unserem Herrn Jesus nicht. Darum ist es nicht egal, ob jemand den Heiligen Geist empfangen möchte und mit dem Heiligen Geist getauft werden möchte oder nicht. Es ist vom Wort Gottes her einfach nicht egal. Also sollte es das auch für uns nicht egal sein. Wir wollen doch unserem Herrn Jesus gehören. Und wir wollen, dass die Leute, mit denen wir in Kontakt kommen, dass wir sie dahin führen, dass sie völlig dem Herrn gehören. Ne? Immer mit dem Hintergrund auch hören, wir wollen ein ganz sicheres Fundament aus Gottes Wort haben, um den Bereich neue Geburt in allem, was dazugehört. Jetzt möchte ich mit euch ein paar Beispiele anschauen aus dem Neuen Testament, wie die Taufe im Heiligen Geist geschehen ist. Lasst uns mal nochmal uns erinnern in Apostelgeschichte 2, ab Vers 1 bis 4, das hatten wir vorhin schon gelesen. Ich lese es nochmal vor. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Haben wir gerade gestern einen schönen Wind gehabt, ne? So was Ähnliches hat da stattgefunden. Das hat gewummert, das hat getöst, da war wirklich Kraft Gottes da. und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Also die Begleiterscheinungen des Heiligen Geistes, dass da Wind und Feuer ist, habe ich noch nicht wieder bezeugt gehört in der Geschichte, dass es geschehen ist. Aber ich kann mir vorstellen, hier und da ist es geschehen. Ich persönlich weiß davon nichts. Aber das ist diese Begleiterscheinungen, Feuer und Sturm, hat wahrscheinlich was mit diesem ersten historischen Ereignis zu tun, der Heilige Geist überhaupt zum ersten Mal gekommen ist. Jesus hat gesagt, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, sonst könnte der Heilige Geist nicht kommen. Das war ein erstmaliges historisches Ereignis, so wie Jesus geboren ist. In dieser Größenordnung ist dieses Ereignis anzusiedeln, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, auf alles Fleisch, nicht nur auf einzelne Personen, sondern auf jeden, der sich dem Herrn hingegeben hat, konnte er ausgegossen werden. Also es ist von der Dimension her ähnlich historisch wie die Geburt Jesu, wie der Tod und die Auferstehung Jesu, hat die gleiche historische, weltverändernde Dimension. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Ab hier ist es nicht mehr mit diesen besonderen äußeren Begleiterscheinungen. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und wie ich schon gesagt habe, im Bereich Wassertaufe, wenn Gott etwas zum ersten Mal einsetzt, ist es ein Muster. Und das Muster ist, der Heilige Geist kam, weil sie darauf gewartet haben. Jesus hat ihnen befohlen, wartet auf den Heiligen Geist und sie haben es gemacht. Also sie waren gehorsam, waren dem Herrn hingegeben und der Heilige Geist kam. Und die Folge davon war, dass der Heilige Geist kam, dass sie in anderen Sprachen zu reden begannen, so wie es der Heilige Geist ihnen gegeben hat, auszusprechen. Und da können wir schon ziemlich sicher daraus ableiten, schon an dieser Stelle, dass das die erste Folge von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, wir reden und beten in anderen Sprachen. Weil Gott, wenn er etwas neu einsetzt, das wie eine Art Vorlage, wie eine Art Muster gibt. So. Also, sie redeten und beteten in Sprachen und noch dazu in Sprachen, die Leute um sie herum verstehen konnten. Auch das geschieht heute nicht mehr bei jeder Erfüllung mit dem Heiligen Geist und bei jedem Sprachengebet. Aber ich persönlich durfte das als Teenie auch schon mal erleben. Das war echt cool. Wir waren da bei einem Pastor in der Konfirmandengruppe, der vom Heiligen Geist erfüllt war und uns angeleitet hat, den Heiligen Geist zu empfangen. Da ging es auch darum, Buße tun und Heiligen Geist empfangen. Und weil wir da ja als Teenies unverdorben waren, haben wir das einfach mal so gemacht. Und haben dann natürlich auch angefangen, in Sprachen zu beten und haben das auch probiert. Wir wussten auch, das gehört dazu. Gott sei Dank hatten wir die ganzen falschen Ideen nicht als Lehre gehabt damals und haben dann Sprachen gebetet. Da hatten manche hatten in der Schule Englisch und manche hatten Französisch. Und ich weiß konkret von einem Teenie in meinem Alter damals, 14 rum, 13, 14, der sprach Englisch. Ich hatte Englisch in der Schule, der nicht. Der wusste, konnte nicht verstehen, was er sagt. Und der sprach in verständlichen Satzsegmenten englische Anbetungssätze aus. Das war kein komplettes Englisch, war auch keine Predigt, aber es waren Wiederholungen einzelner englischer Sprachabschnitte, die Gott verherrlicht haben. Wie das bei jedem Sprachengebet ist, niemand ist da gleich von Anfang an perfekt und ist in der Sprache, die ihm der Heilige Geist gibt, schon vollständig drin. So war das auch segmentweise, stückweise zwischen unverständlichen kommen verständliche englische Anbetungssegmente. Und ein anderer, der hatte das auf Französisch gemacht. Wirklich. Und echt, das war nicht gefaked, das war nicht irgendwie produziert. Die wussten nicht selbst, was sie sprechen, aber die anderen, die jeweils die Sprache in der Schule hatten, konnten diese Satzsegmente natürlich dann nicht nur auslegen, sondern übersetzen. Und das fand ich schon auch gigantisch lieb von Gott, sowas in so einer Atmosphäre von Ausgießung vom Heiligen Geist zu tun. Das war aber auch nüchtern. Wir haben uns da kindlich gefreut, dass sowas geht. Wir haben da richtig uns drüber gefreut, aber das war nicht irgendwie abgehoben von der Atmosphäre her. Das war jedenfalls cool. Also ich habe es selber erlebt, sowas gibt es auch heutzutage noch. Ich denke, da gibt es auch viele andere, die das so bezeugen würden. Aber der Normalfall ist, wir beten in der Sprache, die wir und auch die um uns herum rein sprachtechnisch nicht verstehen können. Macht auch nichts. So, jetzt lass uns mal zur Apostelgeschichte 8, Vers 4 bis 24 gehen. Situation, ein vom Heiligen Geist erfüllter Diakon der Jerusalemer Gemeinde geht auf Reisen und verkündigt mit anderen das Wort. Also nicht freiwillig, die wurden dort vertrieben. Es gab echt massiv Verfolgung und sie sind ausgerissen. Und ein paar Ausgerissene waren zusammen um Philippus herum und haben das Wort Gottes in Samaria gepredigt. Und dort sind gewaltige Dinge geschehen, Zeichen, die er tat. Und von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Und ich kürze mal ab vom Vorlesen her. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, ab Vers 14, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Stark, ne? Und hier können wir sehen, dass der Heilige Geist nicht einfach automatisch so mitkommt. Er möchte eingeladen sein. Der Heilige Geist möchte eingeladen sein. Er drängt sich niemand auf. Und Gott drängt den Heiligen Geist niemand auf. Der Heilige Geist ist, glaube ich, in den Augen des Vaters. Es gibt keine Wertigkeit innerhalb Gottes, aber es gibt eine extreme Wertschätzung. Und Jesus offenbart auch, dass wer dem Heiligen Geist lästert, dass ihm das nicht vergeben werden wird. So eine hohe Wertschätzung gibt der Vater dem Heiligen Geist. Ist natürlich, wir können das mit unserem Verstand nicht dividieren, aber lass uns mal so betrachten. Der Heilige Geist ist eine eigenständige Person innerhalb Gottes. Ja? Gott ist einer und innerhalb Gottes ist der Heilige Geist eine eigenständige Person, die eingeladen sein möchte, die in völliger Einheit, in völliger Harmonie mit dem Vater und dem Sohn in Einheit verschmolzen ist, aber nicht automatisch mitkommt. Sonst hätten sie nicht extra für den Heiligen Geist beten brauchen. Aber sie haben gemerkt, die Leute folgen dem Herrn Jesus nach und haben den Heiligen Geist nicht empfangen. Also muss hier noch was nachgeholt werden. Sie haben nicht gesagt, okay, unsere Variante war Heiliger Geist erfüllt. Variante Samaria ist, kommt der Heilige Geist halt nicht. Ist halt so. Gibt wahrscheinlich verschiedenes Zeug. Nein, sie haben darum gebetet, dass sie von dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und sie empfingen den Heiligen Geist. So, lass uns weiterlesen. Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, Vers 34 bis 38 und 16 bis 18. Wieso habe ich denn das so rum aufgeschrieben? Ja, genau, das hat seinen Grund. Ha, stimmt. Also, Apostelgeschichte 10, Vers 34 bis 38. Habe ich mich verschrieben. Ich habe gemeint Vers 44 bis 48. Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 48. Habt ihr's? Ja, schön. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. So, was war passiert, als der Heilige woran hat Petrus erkannt, dass sie plötzlich den Heiligen Geist empfangen haben? Eine Antwort aus euch. Richtig, genau. Petrus konnte und die mit ihm waren, konnten daran erkennen, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben müssen, weil sie plötzlich anfingen, in anderen Sprachen Gott zu erheben. Also, der Heilige Geist kam und das Zeugnis, dass er da war, war, dass sie in anderen Sprachen beteten und redeten. Und jetzt Vers Kapitel 11, Vers 16 bis 18. Apostelgeschichte 11, Vers 16 bis 18. Petrus ist wieder in Jerusalem und rechtfertigt diese ganze Aktion, dass die Heiden das Evangelium gehört haben, was eigentlich streng verboten war. Und Petrus sagt, Apostelgeschichte 11, Abvers 16, ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet in heiligem Geist getauft werden. Also, er hat sich daran erinnert, an das, was Jesus gesagt hatte, was wir auch gelesen haben. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Also, diese Tatsache, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, was dadurch rausgekommen ist, dass sie in anderen Sprachen gebetet und geredet haben, diese Tatsache hat den Rückschluss zugelassen für die Jerusalemer Leitung, dass Gott ihnen die Buße zum Leben gegeben haben muss. Versteht ihr? Sie konnten darauf rückschließen, ohne Buße kommt kein Heiliger Geist und auch kein Reden in Sprachen. Ohne Umkehr zu Gott kommt das nicht. Also müssen die Leute in ihrem Herzen zu Gott umgekehrt gewesen sein, weil sie haben ja den Heiligen Geist empfangen. Und das war nicht irgendwie so nicht nachprüfbar, sondern es war nachprüfbar, weil sie haben in anderen Sprachen geredet. Der Heilige Geist bezeugt sich, nachdem er einen Menschen erfüllt hat, durch die Fähigkeit, dass derjenige in anderen Sprachen den Herrn anbeten kann. So, lasst uns zu Apostelgeschichte 19 gehen, Vers 1 bis 7. Apostelgeschichte 19, Abvers 1 bis 7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Das hatten wir ja schon unter dem Aspekt der Taufe gelesen, diesen Text. Und dann steht, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Kam er, als sie getauft wurden? Nee, noch nicht. Obwohl sie die richtige Taufe dann endlich nachgeholt haben. Und trotzdem kam der Heilige Geist nicht automatisch mit. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Also auch da war die erste Folge von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass sie in anderen Sprachen redeten. Und das ist für uns von Bedeutung. Wenn wir für jemanden beten, dass er den Heiligen Geist empfängt, dann ist es vom Wort Gottes her berechtigt, dass wir erwarten, dass der auch in anderen Sprachen anfängt zu beten. Weil der Heilige Geist in einem Menschen diese Fähigkeit, diese Gabe für jeden mitbringt. Das ist eine Grundgabe des Heiligen Geistes für jeden, den er erfüllt. Dass er in die Lage versetzt wird, in anderen Sprachen zu beten und mit dem Herrn zu reden. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das mit dem Sprachengebet gleich noch weiter ausführe. Oh ja, ich nehme das mal noch mit dazu, wenn wir da gerade dabei sind. Lasst uns mal 1. Korinther 14, Vers 1 bis 5 aufschlagen. Erster Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 14, Vers 1 bis 5. Da steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. So, wer hat in seiner Übersetzung stehen im 1. Korinther 14, Vers 5? Ich wünschte aber, ihr könntet alle in Sprachen reden. Okay? Stimmt nicht.
Also ich habe immer durchgestrichen.
Ja, also das ist sprachtechnisch falsch ausgedrückt, weil wenn man sagt, ich wünschte aber, ihr könntet alle, heißt, ich würde mir das ja wünschen, aber es geht ja nicht.
Genau.
Ha. Stimmt aber. Ja, genau. Ich wünschte aber, dass ihr alle in Sprachen reden würdet oder wie auch immer. Ich kann das jetzt nicht genau bezeichnen. Ich glaube, das ist Konjunktiv 2 oder sowas. Das kann ja falsch sein. Jedenfalls, die Ausdrucksform gibt nicht das wieder, was dort steht. Dort steht, und da ist der Elberfelder einfach mal vorne dran an der Stelle. Da steht, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Die Grundlage für dieses Kapitel war, dass das Reden in Sprachen war Standard in der Korinther-Gemeinde, wurde zum Teil zu unpassenden Gelegenheiten angewendet, nämlich anstatt einer Predigt hat sich jemand hingestellt und in Sprachen geredet. Dann hat Paulus gesagt, das ist Käse. Das Reden in Sprachen ist zur eigenen Auferbauung, für die Gemeinschaft mit den Herren. Und dort will ich, dass jeder in Sprachen betet. Ich möchte aber, dass jeder in Sprachen betet. Paulus bekräftigt, dass das will ich unbedingt, aber an der richtigen Stelle. Es brauchte dann ein bisschen eine Anleitung, wie das der Gemeinde dient und nicht die Gemeinde stört. Wie das eben so ist. Wenn wir das, was Gott gegeben hat, nach eigenem Gutdünken verwenden, dann wird's Mist. Aber Paulus hat es ja korrigiert bei den Korinthern. Aber die Grundlage ist, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Also Paulus hat gesagt, ich will euch, dass ihr euch noch mehr Gaben des Heiligen Geistes ausstreckt als das Sprachengebet. Denn das Sprachengebet war Standard, weil es einfach mit der Erfüllung des Heiligen Geistes standardmäßig mit dabei ist. Wir können nicht den Heiligen Geist empfangen wollen und das Sprachengebet ablehnen. Das passt nicht. Das funktioniert nicht. Heiliger Geist und das Reden in Sprachen ist ein Ding, ist ein Paket. Wir können das nicht trennen. Das wäre ja auch blöd, wenn wir jemanden einladen und er bringt uns ein Geschenk mit und sagt, komm nur rein, aber das Deckel lässt die Maschine draußen. Das geht doch nicht. Das ist doch beleidigend für die Person. Und so wird es mit dem Heiligen Geist gemacht, wenn man sagt, der Heilige Geist, natürlich, den brauche ich ja, aber die Gaben des Heiligen Geistes, die sind mir suspekt, die brauche ich nicht. Das funktioniert nicht. Da ist der Heilige Geist betrübt. Und das wollen wir nicht. Also, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wir haben es aus diesen Situationen von den Taufen im Heiligen Geist aus der Apostelgeschichte gelesen und auch hier sagt Paulus in 1. Korinther 14, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Punkt. Und wir hier in Zwickau wollen das auch. Weil das der Herr so will. Und wisst ihr was? Weil hier steht, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das brauchen wir. Und ich möchte jetzt mal, ich komme da nachher nochmal drauf zurück, über noch einen weiteren Aspekt, was uns durch diese wirklich kostbare Gnadengabe von Reden in Sprachen geschenkt ist. Was da alles drinsteckt. Das denke ich, möchte uns, die wir in Sprachen beten, das soll uns dienen, das dazu dienen, dass wir das mit Freude und auch mit Glauben und auch mit Erwartung tun, an das, was Gott dafür alles verheißen hat. Vater, wir wollen dir von Herzen danken dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Heiliger Geist, ich will dich wirklich ehren, dass du so bist, wie du bist. Deinem Charakter so rein, so liebevoll, so unterstützend, so ein Helfer, so ein Fürsprecher. Ohne dich, Heiliger Geist, könnte ich Jesus nicht nachfolgen. Ohne dich, Heiliger Geist, könnten wir nicht unserem Herrn Jesus folgen. Es würde nicht gehen. Darum wollen wir dich ehren. Ja. Wollen dich ehren, auch mit Gehorsam, und dass wir dir Raum machen in unserem Leben. Wir wollen dich ehren, Heiliger Geist, dass wir dir das Recht einräumen, uns das Wort Gottes zu offenbaren, uns den Vater zu offenbaren, uns seine Liebe zu zeigen. Alles wollen wir dir geben, den Raum wollen wir dir geben und in unserem Herzen, Heiliger Geist. Ja, Amen. Den letzten Abschnitt habe ich genannt, das wunderbare Werk und der wunderbare Charakter des Heiligen Geistes. Und da möchte ich die erste Sache aus Gottes Wort lesen. Schlag bitte nochmal Matthäus Kapitel 3 auf, Vers 13 bis 17. Das ist kurz nach dem, was wir vorhin schon hatten, wo Johannes vom Heiligen Geist zeugt und von Jesus zeugt, dass Jesus im Heiligen Geist taufen wird. Das hatten wir schon, Kapitel 3, Matthäus Kapitel 3. Und dann ab Vers 13 weiter, da steht, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen, um sich von ihm eintauchen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir eingetaucht zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Jesus hat damit gesagt, ich mache mich gleich mit einem sündigen Mensch, der es nötig hat, getauft zu werden. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wisst ihr das Erste, was der Heilige Geist getan hat, als er auf Jesus gekommen war, oder als er zu Jesus auf die Erde gekommen war, war, dass er das Zeugnis gegeben hat, dieser ist mein geliebter Sohn, oder der Vater hat durch den Heiligen Geist Jesus das Zeugnis gegeben, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und so, das ist, neben dem Sprachengebet, glaube ich, ist das die erste Aktion, die der Heilige Geist in unseren Herzen erzeugt. Eine Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Bei Jesus war das Erste, was der Vater gesprochen hat, nachdem der Heilige Geist auf ihn gefallen war. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und jetzt lasst uns mal im gleichen Zusammenhang wieder zu Römer 8 gehen, diesmal Vers 15 bis 17. Römer 8, ab Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So wie die Taufe in Bezug auf Gerechtigkeit, die Wassertaufe ist in Bezug auf Gerechtigkeit die Bestätigung, dass ich ein gutes Gewissen haben kann, dass meine Sünden abgewaschen sind und ich in einem neuen Leben bin und ich mit einem guten Gewissen vor Gott lebe. So, was die Wassertaufe in diesem Bereich mir Gewissheit gibt, so gibt die Geistestaufe mir Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Die Gewissheit, die innere Überzeugung davon, dass ich ein Kind Gottes bin, die kommt durch den Heiligen Geist. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, der Heilige Geist erweckt unseren menschlichen Geist, der durch diese Prägung zum Tod hin eine Prägung zum Leben bekommen hat. Möchte ich an den Anfang erinnern, meine Vergleiche mit der Genetik. So wie unser menschlicher Geist eine Vorprägung zum Tod hatte und deswegen genetisch geistlich tot war, so hat der Heilige Geist unseren Geist lebendig gemacht. Und der Heilige Geist und unser innewohnender Geist zusammen geben uns ein Zeugnis, ich bin ein Kind Gottes, weil mein Geist Gott gehört. Deswegen, weil ich eine neue Schöpfung bin, weil ich erweckt worden bin durch die Auferstehung Jesu Christi. Der Heilige Geist in mir Wohnung genommen hat und in mir Leben erzeugt. Also der Heilige Geist gibt davon Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist eine ganz grundlegende Tätigkeit für den Heiligen Geist und auch deswegen eine ganz grundlegende Notwendigkeit, den Heiligen Geist zu empfangen. Jetzt drei Bibelstellen, die einen ähnlichen Inhalt haben, die lese ich jetzt der Reihe nach nacheinander vor. Das ist 2. Korinther 1, Vers 22. Vers 22 oder den Vers zuvor noch, ab Vers 21. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat, der uns auch versiegelt und das Unterpfand oder andere Übersetzungsmöglichkeit, die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Das war 2. Korinther 1, Vers 22. Jetzt 2. Korinther 5, Vers 4 bis 5. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand oder die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Jetzt weiter zu Epheser 1, Brief des Paulus an die Epheser. Epheser 1 im Vers 14. Ich lese mal schon ab Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist wieder mal so ein richtiger Paulusbriefsatz. Aber der Heilige Geist ist das Unterpfand oder die Anzahlung von unserem Erbe auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also, der Heilige Geist ist ein Teil der Ewigkeit in uns. Versteht ihr? Die Anzahlung unseres Erbes. Der Anfang von dem, eine Vorauszahlung von dem, eine Sicherheitsleistung, würde man heute in anderen Zusammenhängen sagen, auf das, was kommt. Als wir hier das Gelände erworben haben, mussten wir eine Sicherheitszahlung hinterlegen, dass wir überhaupt zugelassen waren, Gebote abzugeben bei dieser Versteigerung. Diese Sicherheitszahlung hat man verlangt, damit man sicher gehen konnte, dass wir ein seriöser Anbieter sind. Es musste ein gewisser Prozentsatz von dem Verkehrswert des gesamten Objektes als Sicherheitsleistung hinterlegt werden. Das musste bar da sein, damit wir zugelassen wurden als Bieter. Und diese Sicherheitsleistung hat dem Gericht letzten Endes signalisiert, okay, so und so viel Prozent vom gesamten Verkehrswert ist dort als Geld vorhanden, also können wir von denen die Sicherheit haben, dass sie den Rest auch bezahlen. Das war der Sinn dieser Sicherheitszahlung, dass nicht irgendjemand, der null Kohle hat, einfach Gebote abgibt und dort Summen hochtreibt. Das ist natürlich jetzt ein Vergleich aus einer anderen Welt. Aber Gott hat uns versprochen, dass wir ewiges Leben haben. Gott hat uns versprochen, dass wir mit ihm in seinem Reich leben werden. Und dass der Heilige Geist in uns wohnt, hat den Status einer Sicherheitsleistung, Gottes Sicherheitsleistung, einer Art Beweis, dass sein Wort wahr ist. Versteht ihr? Dass der Heilige Geist in uns wohnt und in uns auch die Fähigkeit zum Sprachenreden gibt, ist ein Zeugnis davon, dass Gott festgelegt hat, dass er uns erlöst hat und dass wir in seinem Reich leben und dass wir mit ihm in sein Reich aufgenommen werden. Ist eine Anzahlung auf unser Erbe bei der Erlösung. Also das ist ein ähnliches starkes Zeugnis, wie dass er uns Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Allein die Tatsache, dass er in uns ist, ist wie ein Pfand, was uns Gott in die Hand gegeben hat, mit dem er uns eine ganz starke Bestätigung gibt, dass sein Wort und seine Verheißungen für uns wahr sind und wahr werden. Jetzt lasst uns wieder zum Römer 8 zurückgehen. In Vers 11. Da steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist noch eine starke Verstärkung dieser Hoffnung, dieser Gewissheit, dass der Heilige Geist in uns eine Bestätigung, ein Beweis Gottes ist, dass wir mit ihm auferweckt werden. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Vater, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Gott hat sich in uns hineinbegeben durch den Heiligen Geist. Deswegen wird er uns lebendig machen, wird uns auferwecken. Das ist doch gewaltig. Dann möchte ich noch ein Stück einfach uns ermutigen, dass wir gefüllt sind davon, gefüllt sind mit Offenbarung über die Person, die der Heilige Geist ist. Und da nehme ich mal gern ein paar Passagen aus dem Johannesevangelium. Johannes Kapitel 14, 15 und 16, verschiedene Abschnitte. Wir fangen mal mit Johannes Kapitel 14 an. Johannes 14, im Bereich zwischen von Vers 15 bis 30. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder Tröster oder Fürsprecher oder wirklich der zur Unterstützung Herbeigerufene geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Also, weiter unten, Vers 25. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jetzt weiter in Kapitel 15, Vers 26. Wenn der Beistand gekommen ist und wörtlich übersetzt der zur Unterstützung Herbeigerufene, wenn der gekommen ist, den ich von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Und jetzt Kapitel 16, Vers 5 bis 15. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der zur Unterstützung Herbeigerufene, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Ich möchte besonders auf diesen letzten Abschnitt eingehen. Der Heilige Geist wird nirgendwoher anders irgendetwas nehmen, außer vom Vater und vom Sohn. Das heißt, wenn der Heilige Geist, wenn Jesus sagt, er wird von dem Meinen nehmen, heißt es, er wird aus Gottes Wort nehmen. Wir lesen in Gottes Wort, dass Jesus selbst das Wort ist. Das heißt, der Heilige Geist wird nirgendwoher irgendeine Offenbarung nehmen, außer aus dem Wort Gottes. Wenn wir eine Offenbarung empfangen, die nicht mit Gottes Wort kompatibel ist, kann es keine Offenbarung vom Heiligen Geist sein. Es gibt Tendenzen, oder es gab Tendenzen, und es kommt immer wieder mal vor, dass Leute eingeleitet werden von der eigenen Seele und von eigenen Gefühlen, verwechseln mit einem geleitet werden vom Heiligen Geist. Und der Maßstab, ob eine Leitung und ein Eindruck und eine Offenbarung vom Heiligen Geist ist, ist der, stimmt die Offenbarung mit Gottes Wort überein, ist sie vom Heiligen Geist. Stimmt sie nicht mit Gottes Wort überein, kann sie heilig und fromm klingen, wie sie will, dann ist sie nicht vom Heiligen Geist. Hier steht, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und Jesus selbst ist sein Wort. Also wird zwischen Jesus und seinem Wort es niemals einen Widerspruch geben. Deswegen kann eine Offenbarung, die nicht mit dem Wort Gottes kompatibel ist, nicht vom Heiligen Geist sein. Aber vielmehr wird es so sein, der Heilige Geist offenbart uns das Wort, er nimmt von dem, was in dem Herzen Jesu ist, und gibt es uns und offenbart es uns und eröffnet uns die Schätze des Wortes Gottes, eröffnet uns die Schätze aus dem Herz Jesu, eröffnet uns die Schätze aus dem Herzen des Vaters. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von den Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also Jesus schließt da hinein ein, das, was im Vater ist und das, was in ihm selbst ist. Das nimmt der Heilige Geist und wird es uns verkündigen, uns offenbaren. Das ist so gewaltig, so tief. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und wir wissen, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Der Heilige Geist nimmt von Jesus und wir wissen, dass Jesus das Wort Gottes ist. Also, der Heilige Geist, der Vater, Jesus und das Wort Gottes, was wir hier geschrieben auf dem Wort bekommen haben, ist eine Einheit. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es schon, auch das Zukünftige zu offenbaren, aber nur immer auf der Basis dessen, was in Gottes Wort ist und immer in der Art und Weise, wie Gott offenbart. Niemals anders. Der Heilige Geist wird nie etwas offenbaren, was nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Und leider ist es in der heutigen Zeit so, dass entweder der Heilige Geist verteufelt wird und als gefährlich abgetan wird und das Sprachengebet als eine riskante, gefährliche Sache, die ja auch vom Teufel sein kann, dargestellt wird. Oder, anderes Problem, es werden seelische oder zum Teil von Dämonen offenbarte Dinge als Leitung des Heiligen Geistes dargestellt. Und ob das so ist, können wir an Gottes Wort prüfen. Der Heilige Geist wird vom Vater gegeben. Möchte noch ganz, habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber wie kann ich denn sicher sein, ob der Heilige Geist in mich kommt? Ob das nicht doch irgendwie ein böser Geist ist? Ist in der landeskirchlichen Gemeinschafts- und Brüdergemeindebereich ganz stark vertreten, diese Angst. Wie kann ich sicher sein, dass ich, wenn ich um den Heiligen Geist gebeten habe, nicht doch einen Dämon bekommen habe? Da hat Jesus gesagt zu seinen Zuhörern, welcher von, ich gebe es sinngemäß wieder, ich finde jetzt die Bibelstelle nicht so schnell. Wer von euch, dem sein Kind um was zu essen bittet, gibt ihm einen Stein oder einen Skorpion? Lukas 11, Vers 11. Johannes, Lukas, kriegen wir hin. Lukas, Johannes. Dankeschön, Andreas. Wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten, und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, so wird er ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also dort haben wir eine ganz sichere Grundlage im Wort Gottes. Wenn wir um den Heiligen Geist beten, empfangen wir den Heiligen Geist. Aber wir können seelisches Zeug vom Werk des Heiligen Geistes auseinanderhalten, indem wir das Wort Gottes als Maßstab und als Grundlage unserer Beurteilung nehmen. Weil hier steht, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Noch eine andere Bibelstelle zu dieser Aussage, dass er vom Vater und von Sohn Jesus Christus nimmt, ist im 1. Korinther 2, Vers 10 bis 16. Da steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist in uns offenbart uns all das, was uns von Gott geschenkt ist. Er erforscht Gott. Ich habe mir das mal so vorgestellt, Gottes Herz ist groß wie das Weltall. Der Heilige Geist kennt jeden Winkel und bringt zu unserem Herzen das, was für unsere Situation wichtiger, aus dem Herzen Gottes. Der Heilige Geist ist beständig damit beschäftigt, das Herz Gottes zu erforschen. Hier steht es, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes, was in seinem Herzen ist. Dann Römer 8, Vers 26. Römer 8, Abvers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Und jetzt möchte ich nochmal auf das Sprachengebet zurückkommen. Wenn wir uns Zeit nehmen und in Sprachen tatsächlich beten, dann hat der Heilige Geist in uns Raum, die Dinge Gottes in unseren Herzen zu bewegen. Er macht es auch ohne, dass wir in Sprachen beten, aber er hat viel mehr Raum, weil wir Geheimnisse Gottes sprechen, so wie es in 1. Korinther 14 steht. Lass uns doch nochmal hingucken. In 1. Korinther 14. Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Und der Heilige Geist tauscht Geheimnisse Gottes aus mit unserem Geist, während wir in Sprachen beten. Und darin besteht, dass wir, wenn wir in Sprachen beten, selbst auferbaut werden. Es besteht in dieser Aktion zwischen dem Herzen Gottes und unserem eigenen Geist, die während dem Sprachenbeten stattfindet. Und dann denke ich, mache Schluss. Es gibt noch einige Bibelstellen, die ich da auf dem Herzen habe, aber ich denke, es ist jetzt genug. Ein was noch. Und zwar im Johannesevangelium im Kapitel 6, der Vers 63. Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das heißt, wenn der Heilige Geist nicht das Wort Gottes lebendig macht, nützt es nichts, dass ich kenne. Weil es dann zu einem Buchstaben für mich wird, der tötet. Dazu ein Vers aus 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. 2. Korinther 3, Vers 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Nochmal, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wisst ihr, ohne den Heiligen Geist wird das Wort Gottes zu einem Buchstaben, der tötet und bringt kein Leben hervor. Und durch den Heiligen Geist in uns, der das Wort Gottes für uns lebendig macht, wird das Wort Gottes für uns zum Leben. Wir hatten das in der Gemeinde jetzt, die zwei Bäume und ihre Früchte. Und der Baum des Lebens ist das Leben, was vom Heiligen Geist geleitet ist. Und es ist der Baum des Lebens ist das Wort Gottes, wenn es der Heilige Geist uns offenbart und nicht unser eigener Verstand. Also wir brauchen den Heiligen Geist, damit das Wort Gottes für uns Leben bringt und nicht Tod. Gut, damit möchte ich schließen. Ich möchte wirklich jeden von euch ermutigen, betet reichlich in Sprachen. Die Einschränkungen, die Paulus im 1. Korinther 14 macht, sind da, wo jemand in einer Versammlung laut und lange Sprachen betet und alle anderen haben einfach nichts davon. Zumal wenn niemand dabei ist, der vom Heiligen Geist eine Auslegung bekommen hat. Aber Paulus sagt, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. 1. Korinther 14, Vers 18. Aber in der Gemeindeversammlung will ich lieber ein paar verständliche Worte sprechen. Versteht ihr? Es wird missbraucht oft von Leuten, die da Angst vorm Sprachengebet haben, die wo der Teufel eine Lüge so tief installieren könnte, dass man davor Angst haben müsste, wird dieses Wort gebraucht, um Vorsicht vor dem Sprachengebet zu schüren, weil der Teufel weiß, welcher Segen zu unserem Geist dadurch fließt, wenn wir Worte sprechen, die der Heilige Geist anregt, die wir uns nicht ausdenken könnten. Aber Paulus sagt, erstens, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, und zweitens, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Das ist Paulus. Und wenn er das nötig hatte, viel in Sprachen zu beten, damit er innerlich aufgebaut wird, dann haben wir das auch nötig. Aber an der richtigen Stelle. So, lasst uns drüber nachsinnen und auch dankbar sein für das Werk des Heiligen Geistes, was er in uns tut, was er auch verheißen hat, dass er in uns tut. Im 1. Johannes 5, Vers 4 bis 6 steht da, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wie wird was aus Gott geboren? Ja, aus Wasser und Geist. Und alles, was aus Wasser und Geist geboren ist, das hat die Kraft, die Welt zu überwinden. Wir sind darauf angewiesen, dass der Heilige Geist in uns die Weisheit und die Dinge erschafft, die aus Gott geboren sind, damit wir Kraft haben, die Welt zu überwinden. Vater, darum wollen wir dich heute Abend ehren. Wir beten, dass du, Heiliger Geist, dein Wort in unser Herzen befestigst und dass es für uns eine tiefe, starke Ermutigung ist. Komm bitte, du Heiliger Geist, und entfache in uns Freude über diese Gnade, die wir damit haben, dass du in uns lebst. Wir wollen dich ehren und dir Raum schaffen. Und wir beten darum, dass dein Wort für uns zum Leben wird, weil du es für uns lebendig machst, weil du in uns dein Wort Leben erzeugen lässt, Herr. Heiliger Geist, du bist der Geist der Freiheit. Du bist der Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Die Liebe Gottes ist durch dich, Heiliger Geist, in unsere Herzen ausgegossen worden. Darum wollen wir dir Raum machen und dir neue Wertschätzung bringen, Heiliger Geist, und dir von ganzem Herzen für dein Werk in uns danken, dass du uns den Vater und den Sohn offenbarst und dass wir durch dich erkennen können, was uns geschenkt worden ist. Lass uns einfach mal noch eine Minute ruhig sein, dass jeder vielleicht sich an das erinnern kann, was für ihn jetzt speziell ein Punkt war, wo er sagt, ha, das nehme ich mir mit. Das war für mich was, wo Gott zu mir gesprochen hat. Lass uns das nochmal kurz durch den Sinn ziehen lassen und das festigen. Ja, wir wollen von dir aus leben, Heiliger Geist. Du sollst in uns Leben erzeugen können, Leben schaffen. Die ganze Fülle Gottes soll durch dich in uns wohnen und auch durch dich aus uns herausfließen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ihr Lieben, so ist das mit dem Heiligen Geist. Lass uns doch immer mutig sein, wenn wir mit Leuten in Berührung sind, dass wir sie alles, so das ganze Programm anbieten, die komplette neue Geburt. Das macht Sinn.